Hallo, willkommen zurück zu unserer ersten Berg-News-Folge nach der Sommerpause. Ich hoffe, ihr habt uns ein wenig vermisst. Ich bin der Markus und ich habe heute diese Themen mit dabei. In wenigen Tagen darf sich das Sportklettern auf der größten Sportbühne der Welt präsentieren, nämlich bei den Olympischen Sommerspielen. Was es jetzt zu Olympia und zum Climbing Team Germany noch zu wissen gibt, das erzählt mir DAV-Sportmanager Ingo Filzwieser. Danach schauen wir auf schwierige Wetterverhältnisse in den Bergen, stellen euch einen neuen Film zur Aktion Schutzwald vor und setzen uns zum Schluss einmal mehr mit dem Klimawandel auseinander. Viel Spaß! Seit dem 27. Juli steht die internationale Sportwelt wieder Kopf. Die Olympischen Sommerspiele in Paris sind gestartet und mittlerweile hat es auch schon die ersten Medaillenentscheidungen gegeben. Für das Sportklettern ist es ab Montag, den 5. August soweit. Die Olympiateilnehmerinnen dürfen sich 5 Tage lang bis zum 10. August in der Disziplin Speed und im Kombinationsformat aus Boulder und Lead miteinander messen. Vom Climbing Team Germany haben sich 3 Personen qualifiziert. Lucia Dörfel, Alex Megos und Yannick Floet gehen im Boulder und Lead an den Start. Wie sich das Team so kurz vor den Spielen fühlt, worauf es beim größten Sportkletterwettkampf des Jahres ankommt und wie die Chancen des deutschen Teams stehen, darüber spreche ich jetzt mit Ingo Filzwieser. Servus Ingo, danke, dass du dir heute die Zeit nimmst, mit mir zu den Olympischen Spielen zu sprechen.
Hallo, bitte. Sehr gern.
Du Ingo, jetzt ist es bald soweit. In wenigen Tagen starten die Sportkletterwettkämpfe am Montag, den 5. August. Es ist tatsächlich so, dass sich 3 Athletinnen und Athleten bei den OQS im Mai und im Juni in Shanghai und in Budapest qualifiziert haben, nämlich Alex Megos, Lucia Dörfel und Yannick Floet. Und ja, jetzt wird's ernst. Wie geht's dem Team? Wie ist die Stimmung?
Die Stimmung ist super gut. Wir waren noch in Dalkirch und in Innsbruck auf Trainingslager für den Feinschliff. Man merkt, die Spannung steigt auch bei den anderen Athleten. Wir haben mit Jakob Schubert, Adam Ondra trainiert, die waren alle vor Ort. Man merkt, sie werden langsam nervös und die Vorfreude ist sehr groß.
Die Vorfreude dürfte ja auch groß sein, auch aufs neue Kombinationsformat. Es ist diesmal ein bisschen anders, als es jetzt noch in Tokio der Fall war, vor 3 Jahren. Damals gab es eine Kombination aus Boulder, Lead und Speed. Diesmal ist es Speed als Einzeldisziplin und eine neue Kombination bestehend aus Boulder und Lead. Wie steht ihr dazu?
Ja, es ist eine weitere Entwicklung für unsere Sportart. Das ist natürlich super cool, dass wir eine Disziplin bereits ausgliedern konnten, also die Disziplin, die am wenigsten zu Bouldern und Leads unter Anführungszeichen dazu passt oder sagen wir so am eigenständigsten ist. Jetzt haben wir Bouldern und Lead als Kombination und Speed extra. Das ist schon ein weiterer richtiger guter Schritt.
Wieso ist es so besser oder so viel besser als das alte Kombinationsformat?
Bouldern und Lead vom Training her sowieso schon immer gut zusammengepasst hat oder das eine ergänzt sich durch das andere und Speed ist einfach eine komplett andere Disziplin. Das ist wie wenn du 100 Meter Sprint mit 10.000 Meter Ausdauerlauf vergleichst, kannst du nicht vergleichen. Im Speed hast du 5 Sekunden Belastung, bei den Herren 6 Sekunden, bei den Damen. Beim Bouldern bist du bei zwischen 4 und 5 Minuten beziehungsweise bist du 30 Sekunden im Boulder bis zu 1 Minute. Im Lead hast du bis zu 6 Minuten Kraftausdauerbelastungen. Das ist was ganz was anderes. Und es ist sehr gut, dass Speed extra ist.
Ich kann mir vorstellen, dass jetzt auch die Vorbereitung ganz anders ist, weil sich die Athleten und Athletinnen ja jetzt speziell eben auf die beiden Disziplinen Boulder und Lead fokussieren können. Wie sah eure Vorbereitung jetzt in den letzten Wochen aus?
Die Vorbereitung hat eigentlich viel früher gestartet. Man konnte sich ja schon voriges Jahr über die Weltmeisterschaft in Bern und die kontinentalen Wettkämpfe in Europa und Laval qualifizieren. Das heißt, die Qualifikation geht eigentlich schon seit Mitte voriges Jahr. Wir haben es dann über die olympische Qualifikationsserie geschafft, die in Shanghai und Budapest war. Wir haben jetzt nur mehr 4 Wochen von Budapest bis Paris gehabt. Die Vorbereitung oder die finale Vorbereitung war sehr, sehr knapp. Andererseits mussten die Athleten in Budapest sowieso auf ihrem höchsten Niveau sein, das sie haben, um sich noch qualifizieren zu können, was sonst die 3 Athleten für uns super erfreulich ist und war. Und da gab es auch schon eine andere Freudenträne, auch bei den Rennern, nicht nur bei den Athleten. Und die letzten 4 Wochen natürlich zuerst einmal erholen von Budapest, kurz durchschnaufen und jetzt noch 3 Wochen vorbereiten auf Paris.
Das ist ja dann doch auch gar nicht so lange die Zeit. Wie ist denn jetzt die Form? Hat es gereicht für unsere 3, sich gut vorzubereiten für die Spiele? Alex war ja, glaube ich, sogar noch verletzt im Vorhinein.
Ja, Alex hat sich 2 Wochen vor dem ersten OKS schon mal das Ringband gerissen. War ziemlich ein Schockmoment, sagen wir mal so. Es war dann Glück im Unglück. Es war das A4 im Mittelfinger, das wenigst blöde Ringband, sagen wir mal so, weil er normalerweise bei einer normalen Ringbandverletzung so 3 Monate Pause. Beim A4 sind es 3 Wochen. Alex hat dann 3 Tage Pause gemacht, in Abstimmung mit unserem Teamarzt. Also das war keine Ruckaktion, war natürlich alles medizinisch abgeklärt. Und wir sind sehr froh, dass dann Alex Budapest wieder die Verletzung gut verdaut hatte und in Budapest auch seine Leistung zeigen konnte. Natürlich sind jetzt 3 Wochen nicht viel Vorbereitungszeit. Wir haben nochmal Luft rausgenommen nach Budapest, haben uns dann nochmal 3 Wochen vorbereitet. Bis diese Woche, jetzt ist nochmal Tapering angesagt, also Volumen rausnehmen, damit sich der Körper erholen kann und dann auf dem höchsten Niveau ist für nächste Woche.
Ihr fahrt jetzt tatsächlich in wenigen Tagen nach Paris, habt da auch noch ein bisschen Zeit, bevor es dann am Montag losgeht. Was macht ihr denn jetzt in den letzten Tagen, bevor es dann wirklich auf die Matten und ans Seil geht?
Ja, Sagan und ich fahren tatsächlich von morgen los. Wir fahren mit dem Auto, wir müssen noch Klimaanlagen, Matratzen und solche Sachen mitnehmen. Das bringen wir in die Zimmer, bevor die Athleten ankommen, damit dann alles gerichtet ist, wenn die Athleten am Donnerstag anreisen. Wir haben dann noch Donnerstag bis Sonntag für Training und direkte Vorbereitung in Paris. Es gibt ein Mandatory Training am Samstag an der Venue. Das ist tatsächlich der einzige Tag, wo wir wirklich an der Wettkampfwand an Lead und Bowler trainieren können, mit fixierten Zeiten, also so, dass wirklich jeder Athlet, der teilnimmt, einmal an der Wettkampfwand war. Zusätzlich wären wir abhängig vom Zeitplan. Es ist ja starten zuerst die Herren, dem Tag darauf die Damen. Das heißt, im Eintagesrhythmus wechseln sich Damen und Herren ab. Das heißt, wir werden auch unterschiedlich trainieren gehen. Alex und Janik werden am 2. und 3. trainieren. Lucia wird es ein bisschen anders machen, aber das ist natürlich abgestimmt. Wir haben uns die Hallen in Paris letzten Herbst oder heuer im Frühjahr schon angeschaut und gecheckt, wo wir hingehen können fürs Training, was macht Sinn, was macht nicht Sinn. Das heißt, das ist alles geklärt. Wir werden dann am Donnerstag mit den Athleten noch den Finalplan für die nächsten Tage abschließen und besprechen und dann passt's.
Was kann man denn ganz realistisch dann in solchen Tagen noch erreichen? Kann man da noch Trainingsreize setzen, wenn es jetzt wirklich nur noch ein paar Tage sind?
Einen wirklichen Trainingsreiz setzt du nicht mehr. Du machst noch ein normales Training, damit die Intensität vorhanden ist, damit die Athleten nicht zu viel Intensität rausnehmen. Dann ist Pause, dann noch einmal aktivieren, damit die Spannung im Körper bleibt und dann geht's schon los.
Was glaubst du denn, wenn jetzt die Wettkämpfe loslegen? Bist du guter Dinge? Wie stehen denn die Chancen für unsere drei?
Es hängt extrem viel am Routenbau, leider muss man sagen. Also der Routenbau kann mehr oder weniger entscheiden, wer ins Finale kommt oder wer gewinnt. Das ist etwas, wo wir schon lange Kritik üben und was nach wie vor besser werden muss oder auch unabhängiger. Jetzt haben sie es ganz gut gelöst, die IFSC, weil das Routensetzer-Team, das bei Olympia schraubt, durfte keine anderen Wettkämpfe schrauben, nur die OQS zusätzlich, damit sie über die OQS die Erfahrung sammeln und sehen, wie ist das Niveau, was können die Athleten, was geht nicht. Das war ganz in Ordnung. Das heißt, hier sind auch die Routensetzer komplett rausgenommen worden, durften nur 2 Wettkämpfe als Vorbereitung schrauben, sind ein eingespieltes Team und schrauben jetzt die Olympischen Spiele. Wenn der Routenbau gut passt und es gibt keine bösen Überraschungen, unter Anführungszeichen, dann ist sehr viel möglich. Es gibt bei den Damen und Herren von den 20 Startern sind die ersten 15, haben ein extrem hohes Niveau. Von den 15 können alle ins Finale klettern. Und es kann viel passieren. Natürlich erhoffen wir uns, dass sie im Finale sind. Und wenn sie im Finale sind, dann heißt es einfach drauf losklettern.
Was muss denn passieren? Welche Boulder müssen an die Wand kommen oder auch an die Lead-Wand, damit die Chancen besonders gut stehen für Alex, Yannick und Lucia? Also wo liegen ihre Stärken und wo liegen vielleicht auch ihre Schwächen?
Für unser Team ist es hilfreich oder es wäre hilfreich, wenn die Boulder sehr kräftig geschraubt sind. Unsere Athleten sind athletisch sehr stark und physisch super ausgebildet. Es wäre auch von Vorteil, wenn die koordinativen Elemente nicht super komplex sind. Meist ist es so, wenn viele koordinative Elemente sind, dann geht die Schwierigkeit automatisch nach unten, weil die Bewegungskomponente nach oben geht. Es wäre gut, wenn das nicht zu komplex ist, wenn es im Rahmen bleibt, dann wäre das sehr wünschenswert. Unsere Athleten sind auch sehr gut in den koordinativen Elementen, aber man kann es natürlich auch übertreiben. Und beim Seilklettern ist es unterschiedlich bei allen dreien. Natürlich kann es ein Ausdauerhammer sein mit 50 bis 60 Züge. Es kann auch sein, dass die Route super schwer ist, wie beim letzten Weltcup in Innsbruck, wo die Männer schon in der Hälfte rausgeflogen sind, weil es super knackig ist. Sagen wir so, für Alex wäre eine Ausdauerroute sehr gut. Für Yannick wäre eine was sehr Kraftiges empfehlenswert und für Lucia auch mehr für die Kraft was.
Dann hoffen wir, dass in die Touren auch wirklich gut reinlaufen. Ich kann mir vorstellen, da ist jetzt auch eine ganze Menge Druck dahinter, oder? Welche Erwartungen haben denn die drei an sich selbst?
Die Erwartungen an sich selbst sind höher wie die Erwartungen, denen wir sie stellen oder aussetzen. Wir sagen ihnen natürlich, okay, ihr seid dabei, das ist gewaltig, wir konnten drei Athleten qualifizieren, das ist super, super gut. Wir im DRV sind super glücklich, dass wir mit drei Athleten bei Olympia starten dürfen. Haben sie sich für Olympia qualifiziert, dann ist das gesagt. Und jetzt ist natürlich die nächste Erwartungsstufe, okay, wir wollen ins Finale klettern. Aber dann jetzt lassen wir mal die Hühner im Dorf vor dem Stall, wie man so schön sagt. Wir sollen einfach drauf losklettern. Wir probieren da Druck rauszunehmen, damit sie sich einfach auf die Quali konzentrieren können. Und wenn sie ihr Bestes geben können, dann ist alles in Ordnung. Dann braucht sich keiner was schuldig sein.
Das klingt auch nach einem guten Plan. Ich glaube, wir freuen uns jetzt alle wirklich auf die Wettkämpfe, die dann nächste Woche stattfinden. Und dann dürfen wir gespannt sein. Du, eine letzte Frage noch. Wie geht's denn nach Paris weiter? Es ist ja nicht die Endstation des Kletterns, oder?
Nein, absolut nicht. Gut, dass du sagst, es geht Schlag auf Schlag. Es ist Ende August noch die Europameisterschaft in Villar. Dann gibt es den Lead-Weltcup in Koper direkt darauf. Ende September haben wir den vorletzten Roller-Weltcup in Prag und Anfang Oktober nochmal einen Weltcup mit allen drei Disziplinen. Das heißt, es ist nicht viel Zeit auszurasten, sondern es geht noch die Saison bis Oktober. Da kommt noch was, ja.
Da freuen wir uns drauf. Vielen Dank. Dann wünschen wir euch viel Erfolg und gute Wettkampftage und sagen nochmal danke, dass du dir die Zeit genommen hast, heute mit uns über Olympia zu sprechen.
Vielen Dank und wir freuen uns genauso.
Wenn ihr mehr über Lucia, Alex und Yannick wissen wollt, dann schaut in unseren neuen Online-Artikel auf alpenverein.de. Damit ihr über alle Kletterergebnisse bei den Spielen auf dem Laufenden bleibt, haben wir nächste Woche für euch ein Berg-News-Olympia-Special geplant. Jeden Tag nach den Wettkämpfen werden wir euch hier und auf Instagram über die neuesten Entwicklungen informieren. Dazu wird es auch einen Live-Ticker auf alpenverein.de geben und Einblicke auf dem Instagram-Kanal des DAV.Wettkampfkletterns. Wir freuen uns auf eine turbulente Woche und spannende Wettkämpfe. Ähnlich turbulent, aber deutlich weniger erfreulich geht es aktuell in den Bergen zu. Ich spreche natürlich von den zum Teil wirklich schweren Gewittern. Das Wetter in diesem Sommer ist gefühlt irgendwie besonders unbeständig und letzte Woche hat es sogar zwei schwere Unfälle gegeben. Zwei junge Männer wurden in Tirol und auf der Zugspitze durch einen Blitzschlag getötet. Diese Beispiele zeigen einmal mehr, wie erbarmungslos die Natur und das Wetter in den Bergen sein kann. Umso wichtiger, dass sich alle Bergsportbegeisterten im Sommer mit den Risiken und den Schutzmaßnahmen zu Gewitter vertraut machen. Ein paar Tipps für euch. Was könnt ihr tun, wenn ihr doch mal in ein Unwetter geraten seid? Ihr solltet Gipfel, exponierte Grate und Drahtseile sofort verlassen. Haltet euch von Rinnen, Wasserläufen, nassen Wänden und Lichtungen fern. Meidet Nischen unter freistehenden Felsblöcken, einzelne Bäume und Waldränder. Gleichmäßig hohe, dichte Wälder und Höhlen bieten Schutz. Ihr solltet dabei aber mindestens 1,5 Meter Abstand zu Bäumen, Felswänden, Felsdecken und Personen einhalten. Im Notfall könnt ihr eine Schutzposition einnehmen. Genauer gesagt, könnt ihr eine Kauerposition auf einer isolierenden Unterlage einnehmen mit angezogenen, geschlossenen Beinen. Mehr Infos und das ganze Video zum Thema Gewitter könnt ihr nochmal auf YouTube nachschauen. Den Link dazu packen wir euch natürlich in die Shownotes. Rund 260.000 Hektar der Bayerischen Alpen sind mit Wäldern bedeckt. Das ist etwas mehr als die Fläche des Saarlandes. Wälder sind Wasserspeicher, Luftfilter, Kühlung, CO2-Senke, Lebensraum, Arbeitsplatz und Erholungsort. In den Bergen sind sie außerdem noch etwas mehr. Sie sind Beschützer. Mehr als die Hälfte des Bergwalds in Bayern ist Schutzwald. Wie der Schutzwald schützt, vor welchen Herausforderungen er steht und wie die Freiwilligen im Rahmen der Aktion Schutzwald mit anpacken können, darum geht es in unserem neuen Video von DAV-Doc und in der neuen Folge des Bergpodcasts. Franz und Conny waren dafür in zwei Revieren der Bayerischen Alpen unterwegs und haben die Revierleitung mit Fragen gelöchert. Was macht der Klimawandel mit dem Bergwald? Wie kann man den Borkenkäfer in den Griff bekommen? Warum setzt man überhaupt weiterhin auf die Fichte, obwohl sie doch besonders anfällig für Schädlinge ist? Welchen Einfluss hat der Wolf auf das Ökosystem Wald? Und hat der Schutzwald in der Schweiz versagt, von wo wir vor ein paar Wochen Bilder von verheerenden Fluten sehen konnten? Die Links zum Video und zum Podcast packen wir euch in die Shownotes. Und wenn ihr selbst mal bei der Schutzwaldpflege mithelfen wollt, dann macht das doch nächstes Jahr bei der Aktion Schutzwald. Die Termine für die Aktionswochen werden im Februar auf alpenverein.de veröffentlicht. Wenn ihr einen kurzen Reminder per E-Mail haben wollt, dann schreibt doch einfach eine Mail an natur@alpenverein.de. Zum Schluss bleiben wir wie angekündigt bei Wetter und Klima, gehen aber ein wenig in höhere Gefilde. Laut der Glaziologischen Kommission des Alpinen Vereins SAT im Trentino könnte der Sahara-Staub, der aktuell auf vielen Gletschern liegt, dazu führen, dass das Eis und der Schnee dieser Gletscher schneller schmelzen. Aufgrund der Staubschicht werde das Sonnenlicht stärker absorbiert, was wiederum zu einer schnelleren Schmelze führt. Dieses Phänomen, kombiniert mit den steigenden Temperaturen aufgrund des Klimawandels, beschleunige den Rückgang der Gletscher erheblich. Und das trotz der überdurchschnittlichen Schneemengen aus dem vergangenen Winter. Umso mehr Grund, das Klima und unsere Alpen zu schützen. Wenn ihr mehr Infos zum Klimawandel und zum Klimaschutz haben wollt, dann schaut unter alpenverein.de/klimaschutz. Das war's wieder für heute. Wir hören uns nächste Woche dann mit unserem großen Berg-News-Olympia-Special. Bis dahin, ciao.